SRF 3.
Gute Nacht, herzlich willkommen zu Nachtwach. Und ich fange wie immer gerade mit einer Frage an. Und die ist heute die. Welches Ereignis, welche Begegnung, welcher Mensch, vielleicht sogar welches Buch oder welcher Film hat euer Bewusstsein so verändert, dass ihr euer Leben umgestellt habt oder sogar über den Haufen geworfen habt? Das interessiert mich heute. Was war es? Was hat euer Bewusstsein verändert? 0800 00 22 20. Nochmal zum Mitschreiben. Gratisnummer 0800 00 22 20. Und anfangen tun wir mit der Melanie. Das ist Barbara. Salut Melanie.
Salut Barbara.
Melanie, was hat dein Bewusstsein verändert?
Ich bin eine reisende Tanzlehrerin. Das heisst, ich seit vielen Jahren unterrichte auf der ganzen Welt und bin auch viel in Russland gewesen. Und ich bin aufgewachsen in der Schweiz, so, ja, ganz normal, wie man es sagen, was muss man machen, was ist richtig, was ist falsch, etc. Was ist ja, so ein bisschen. Man ist, was man hat, das ist wichtig. Und wie gesagt, ich bin dort in Russland gewesen und habe unterrichtet. Und ein Pärchen, das ich unterrichtet habe, hat mich eingeladen zu sich heim, zum Übernachten dort. Und ich bin zu denen heimgekommen. Und in dieser Wohnung, die haben zwei Zimmer gehabt, zwei Schlafzimmer. Das Pärchen selber mit ihrem Kind und mit zwei Katzen. Und der Vater hat auch noch dort gewohnt und ich bin auch dort angekommen. Und die haben aber keine Stube gehabt, keine zusätzliche Zimmer, einfach die zwei Schlafzimmer quasi und eine Küche, eine kleine.
Und der Vater von denen hat auch noch dort geschlafen, in dem
genau,
Zimmer?
Also ja. Der auch noch dort gewohnt, genau. Und dann habe ich gefunden, okay, wo soll ich jetzt schlafen? Und dann habe ich gefunden, ja, im Zimmer vom Vater. Der Vater deckt dann in der Küche am Boden schlafen, das ist ganz normal. Und dann habe ich gefunden, okay, es ist mir das ein bisschen komisch vorgekommen. Und musste aber sagen, nachher im Nachhinein, es war unglaublich gewesen, was die für eine Liebe und eine Freude und Herzlichkeit dort hatten und in dieser Art, wo die gelebt haben, wo sie gefunden haben, wir haben es super da und es ist alles ganz toll, wo wir das Gefühl hatten, wow, so kannst du doch gar nicht leben, oder? Du hast nicht einmal eine Stube oder hast nicht einmal,
ja, nicht einmal ein zusätzliches Bett oder eine Matratze für die Küche.
Genau.
Hast du denn das überhaupt gut können annehmen? In dem Moment, wo man dir gesagt hat, du kannst jetzt das Zimmer, das freie Zimmer, der Vater, der schläft draussen in der Küche auf dem Boden.
Ja, ich hatte ein bisschen Mühe am Anfang und habe dann aber gemerkt, es wäre für sie ein Problem, wenn ich es würde ablehnen. Ich hätte gerne oder lieber in der Küche geschlafen, aber ich habe gemerkt, das ist eigentlich das Einzige, was sie können geben in dem Sinn. Also, ihre Gastfreundschaft. Genau. Und das war für sie ganz normal gewesen.
Du hast gesagt, ich bin reisende Tanzlehrerin, oder?
Genau.
Also, du hast gesagt, ich bin mit Wert aufgewachsen, oder? Früher als Kind, als Jugendliche. Und selber, wie hast du dann, wenn du mal in der Schweiz gewesen bist oder so, wie hast du dann da gelebt? Auf grossem Fuss?
Ja, also ich habe jetzt mit meinen Eltern, wir haben ein sehr, sehr grosses Haus gehabt und auch in meiner Familie ist halt schon, man hat ein Haus und man hat ein paar Autos und wenn es noch geht, irgendein Swimmingpool und so. Und es ist halt, ja, also wenn es geschafft hast, einigermaßen, dann bist du auch ein bisschen besser als die anderen und hast ein bisschen mehr.
Das ist
ja und
wichtig,
so.
Gewesen,
genau. Und ich habe eigentlich immer so ein bisschen den Eindruck gehabt, eigentlich will ich das nicht, aber ich bin dort nicht so recht rausgekommen aus dem Strudel, oder? Und muss sagen, ich wohne in einer, jetzt wohne ich in der Schweiz in einer Zweizimmerwohnung, eine kleine Wohnung, in einem ganz alten Haus. Und ich liebe es heiß, aber es hat lange gebraucht, bis ich auch können haben, wie soll ich sagen, nach aussen. Also wenn jemand mich gefragt hat, ja, wo wohnst du oder wie wohnst du, und dann für die zweite Wohnung, dann Schweizer sagen zu mir, okay.
Verdienst du ein bisschen zu wenig?
Ja, genau. Und ich meine, ich habe keinen Balkon, ich habe keinen Estrich, ich habe keinen Keller und ich finde es super, ich bin völlig begeistert, weil ich kann auch nichts ansammeln.
Genau, Sinn, du hast dich als das Leben reduziert. Ist denn das der Auslöser damals, der Russlandaufenthalt?
Es war nicht der Auslöser für eine kleine Wohnung. Also es war sicher auch eine Frage vom Geld gewesen, aber dass ich auch können sagen, es ist mir so wohl da und ich habe es so super, obwohl jetzt für Schweizer Verhältnisse ich ja eher, ich kann sagen, ärmlich wohne, aber schon sehr simpel halt. Mhm. Und wenn ich halt vom Ausland jetzt Schüler da habe, oftmals finde ich, wow, das ist ja super.
Immer noch, gell? Die finden immer noch zwei Zimmer super.
Ja, das ist, weil eben die meisten haben nicht einmal eine Stube, oder?
Ja.
Und man sieht dann ein bisschen über den Tellerrand aus. Und es hat lange gebraucht, aber zu sagen, hey, es ist super so, ich brauche gar nicht mehr.
Also, was für Arbeit hast du jetzt müssen leisten für das? Also eben, du bist aufgewachsen, eine Art Luxus und so, das hast du jetzt schön beschrieben gehabt vorher. Und andere zu übertrumpfen in deiner Familie, oder? Was hat es für Arbeit von dir gebraucht, nachdem du das eben alles erfahren hast, die Erlebnisse gehabt hast, das dann auch umzusetzen, zu sagen, irgendwie, hey, ich muss das irgendwo auch in mein Leben integrieren und das andere, das alte Leben loslassen?
Ja, also ich muss sagen, ich habe mit meiner Familie keinen Kontakt mehr. Eigentlich bis auf meine Mutter. Mhm. Ich passe einfach nicht rein. Und ich habe mich nicht können passend machen. Und ich sage jetzt, mein Körper hat eigentlich vorher schon gewusst, dass es so besser ist, wie es jetzt ist.
Jawohl.
Aber mein Kopf hat irgendwie gefunden, Moment, nein, du hast doch das irgendwie ganz anders gelernt. Das kann irgendwie nicht richtig sein. Eine Schülerin von der Schweiz hat zu mir einmal gesagt, so ungefähr, du bist eigentlich wirklich eine Arme, du tust mir echt leid. Und dann sage ich so, wieso? Und sagt sie, du hast ja eigentlich überhaupt nichts. Also, und du hast einen Job, den du irgendwann nicht mehr kannst machen, wenn du alt wirst. Und du hast kein Haus und du hast keine Familie. Und eigentlich tust du mir wirklich leid. Und ich bin dann recht vor den Kopf gestoßen und gefunden, okay, so habe ich das gar noch nie gesehen. Mhm. Aber es ist interessant, dass der eine kommt und findet, wow, du lebst wie ein König, und der andere findet, lebst du überhaupt nicht.
Aber das ist der Schweizer Maßstab oder der Schweizer Blick, oder?
Ja, absolut.
Und was ist denn so, eben, wenn das gleich ein bisschen hängen bleibt, also wenn eine Schülerin das sagt, hey, du tust mir leid.
Ich bin wirklich recht schockiert, als sie das gesagt hat, aber es hat mich nicht gross bedroht. Ich einfach muss sagen, okay, so sieht man mich von außen. Mhm. Okay, so kann man es sehen, aber ich habe es nicht so gefühlt. Also kann man sagen,
wenn du das meinst. Das Gefühl kann man nicht vermitteln.
Nein.
Also gut, kannst du fröhlich sein oder irgendwie so? Oder?
Klar ist nicht alles. Happy, aber ich meine, wenn ich sehe, was viele Leute eben haben, die eben das alles haben, oder mit den Familien und zwei Auto und Haus und etc., wo alles wahnsinnig toll ist, und dann, wenn es mich dann aber irgendwann wieder mal sehen, nach vielen Jahren, finde ich, wo bist du wieder gewesen, was hast du wieder gemacht, was hast du wieder erlebt,
und dann merkst du, aber du erlebst natürlich auch viel auf diesen Auslandreisen. Ja. Vielleicht jetzt die letzte Frage anknüpfend an das, was vorher gesagt hast, oder die Schülerin gesagt hast, du bist leisig auf dem Computer, 45. Genau. Wie ist denn das mit dem Tanzen? Also gibt es da irgendwie ein Ende? Man kann auch mit 70 noch
tanzen. Ich sehe mich schon lange nicht mehr als Tänzerin. Ich bin Lehrerin. Ja. Und Lehrerin kann man eigentlich sein bis... wenn man es gut kann beibringen, dann... Mein Lehrer, den ich hatte, der ist die ganze Zeit gesessen. Also der ist nicht einmal aufgestanden. Der ist auf einem Bürostuhl gesessen, der war in Amerika gewesen, der ist auf einem Bürostuhl gesessen und hat sich frisch und hindisch gerollt und die Musik anstellen und abstellen. Mhm. Und der Rest von der Zeit hat er geredet und hat einem das so erklärt. Also ich denke,
das ist ein guter Ort für dich gewesen.
Genau.
Wunderbar.
Also nein, das ist nicht eine gescheine Idee, aber ja, es ist möglich, sagen wir so.
Melanie, ganz herzlichen Dank, dass du angerufen hast. Danke und erzählt auch. Hast und weiterhin alles Gute. Und
danke.
Fühl dich wohl mit dem Wenigen, das du hast, das aber dich mit Glück erfüllt.
Ja, danke vielmals.
Tschüss, ciao.
Ciao, ciao.
0800 00 22 20, das ist unsere Nummer. Das Thema bei uns, das ist, wer hat euer Bewusstsein verändert? Und das nimmt mich jetzt Wunder vom Stefan. Das ist Barbara. Sali, Stefan.
Hoi, Barbara.
Was hat dein Bewusstsein verändert?
Mein Bewusstsein hat vor allem den Tod meiner Eltern und die Krankheit von meinem Vater verändert.
Mhm. Magst du mal ein bisschen erzählen, was denn da war?
Also, als ich ca. 10 Jahre war, ist mein Vater mit einer Hiobsbotschaft gekommen und hat die Diagnose unheilbar, Parkinson. Mhm. Und das ist so ein Schicksalsschlag und ein Schlag für die ganze Familie, auch für meine Mutter gewesen. Und ich als etwa 10-Jähriger habe das mitbekommen. Ich habe vorher eine wunderbare Kindheit gehabt und nachher hat sich das natürlich radikal verändert.
Ja. Aber als 10-Jähriger hast du denn schon, also ist so offen darüber geredet worden? Magst du dich erinnern, dass das
Nein.
Unheilbare da wie ein Damoklesschwert
ganz genau
auch über dich gehangen ist, geschwebt ist?
Nein, es ist erst, zuerst ist wenig darüber geredet worden, aber ich habe natürlich auch nicht viel verstanden. Ich bin erst später ins Medizinische eingestiegen, aus dem Grund auch.
Ah ja. Gut,
und,
da kommen wir dann nachher drauf.
Genau. Und das war für mich natürlich eine völlige Unsicherheit gewesen. Ich habe die Unsicherheit natürlich auch gespürt, weil auch meine Eltern eigentlich keine Ahnung hatten, was da auf sie zukommt. Aber ich habe irgendwo gespürt, Diagnose Parkinson unheilbar, das kommt einfach nicht gut.
Das kommt nicht gut. Du hast gesagt, es hat sich vieles verändert durch das. Und wann ist dein Vater dann gestorben?
Ja, das Verrückteste dieser Geschichte war, nicht mein Vater ist zuerst gestorben, sondern ein halbes Jahr vorher ist meine Mutter gestorben. Weil sie hat sich so weit mit dieser Aufgabe so stark überfordert. Sie hat ihn schlussendlich auch als 100%igen Pflegefall gepflegt. Also er ist eben mit 50 schon mit so einer Krankheit konfrontiert worden und je jünger, je schneller geht die vorwärts oder ist die vorwärts gegangen dort mal. Und sie hätte gerne ihres Hochzeitsgelübde bis der Tod euch scheidet einhalten, hat sich dementsprechend auch mit seiner Pflege plus noch mit dem Geschäft plus noch mit Haushalt. Wir haben ein Optikgeschäft gehabt, meine Eltern.
Und jetzt habe ich es nicht verstanden. Was haben sie für ein Geschäft?
Ein Optikgeschäft.
Ein Optikergeschäft.
Genau. Ja. Mhm. Und das war dann einfach so ein bisschen zu viel des Guten gewesen. Und da hat sie sich in einen Krebs manövriert, der dann schlussendlich bei ihr vorher zum Tod geführt hat.
Also du siehst einen Zusammenhang zwischen dem, also mit.
Ja, eindeutig.
Mit Überforderung.
Mit Stress.
Sie denn, man sagt ja immer, wenn man den Partner oder die Partnerin pflegt oder Eltern pflegt, man soll unbedingt, wenn man es ja merkt, oder?
Mhm.
Dass es irgendwo an die Grenzen geht, man soll unbedingt sich Hilfe holen. Hat sie das nicht gemacht?
Das hat sie zu wenig getraut. Das hat sie einfach zu wenig, wahrgenommen, vielleicht auch vom Umfeld. Und zum Teil ist es eben auch von ihr erwartet worden, dass sie ihren Mann einstehen eigentlich.
Wie alt bist du dort gewesen, wo deine Mutter gestorben ist?
Ich war dort 20. Und es war natürlich für mich noch einmal ein zweiter herber Schlag gewesen. Ich habe gar nicht verstanden, was da passiert ist. Eigentlich ist ja mein Vater unheilbar krank und jetzt stirbt meine Mutter vorher. Und Ja, also mir ist sozusagen der Boden unter den Füßen weggezogen worden.
Und nachher ist dann auch der Vater gestorben?
Ja.
Was hat denn das jetzt bei dir wirklich ausgelöst? Also das ist ja dann auch so mit 20,5 gewesen, wenn du sagst, ein halbes Jahr früher. Was hat das bei dir für Folgen gehabt?
Ich habe mir natürlich schon während der Zeit, wo ich eigentlich gemerkt habe, das kommt nicht gut mit dem Vater und dass das früher oder später mit dem Tod wird enden, eigentlich schon relativ früh mit der Frage oder mit diesen grossen Fragen, was unsere Menschheit anbelangt, woher kommen wir, was machen wir da und wohin gehen wir beschäftigen.
Ja.
Und ja, das ist natürlich dann noch intensiver geworden, ein bisschen später. Also ich habe mich durch einen Freund, seinem Vater, der mir ein Buch geschenkt hat, von der Elisabeth Kübler-Ross, mehr mit dem Thema Tod auch beschäftigt, weil ich eigentlich ein bisschen reinkommen mit dem halt, weil ich bin katholisch erzogen worden und für mich hat irgendwie, ja, leider Gottes die katholische Kirche zu wenig Antwort geliefert, ja.
Wo du Fragen drauf, also wo du Fragen gehabt hast, viele Fragen. Und die hast du bei der Kübler-Ross, hast du die gefunden?
Und die habe ich jetzt im ersten Anlauf bei der Kübler-Ross gefunden, aber ihr ist dann noch lange nicht geblieben. Also es ist dann einfach immer weiter und weiter gegangen. Also wirklich sozusagen in die Tiefe von dem Mysterium, ja, von diesen drei Fragen eben, woher kommen wir, was machen wir hier und wohin gehen wir eigentlich eintaucht.
Und was hat das geheißen? Also das ist so die also der Tod hat das quasi bei dir, der Tod von diesen beiden Eltern hat das bei dir irgendwie provoziert, oder? Also dem hast du willen nachgehen. Und das ist so quasi die Veränderung, die du an dir gemerkt hast, irgendwo, die findet statt aufgrund von dem.
Ja, eindeutig. Also für mich ist natürlich, wie es der Paulo Coelho so schön sagt, der Todesengel einer von der radikalsten Schicksalsschläge. Früher oder später, ja,
trifft
es jeden. Und früher oder später wird auch jeder konfrontiert, ob jetzt Mutter, Vater, Brüder oder irgend sonst jemand, der einem naheliegend ist. Und das ist natürlich auch für mich nachher ein grosses Thema gewesen. Ja, was soll ich mit meinem Leben anfangen? Soll ich auch, ich sage jetzt mal, auf Familiensuche gehen? Oder eben, ich habe dort auch mit meiner Partnerin Schluss gemacht und so. Und bin natürlich dann auch recht perplex gewesen und hat Zeit gebraucht, bis ich eigentlich mit mir auch ins Reine kommen
konnte. Du hast gesagt, woher kommen wir, was machen wir? Jetzt mal was beim Zweiten, oder? Was machen wir? Du hast es vorhin kurz angesprochen, das Medizinische hat dich dann auf das aber auch interessiert. Also was hast du gemacht?
Genau.
Was hast du gemacht?
Also ich habe mich eben vor allem lustigerweise einen dritten Auslöser ist der Tod von meinem Kätzchen gewesen, wo wieder alles aufgekommen ist irgendwie von den Eltern nachher. Und dann habe ich mir wirklich eigentlich ein Herz gefasst, dass ich mir möchte für mich mehr ins Reine kommen. Das heisst, ich möchte mehr eben von dem sogenannten Diagnose unheilbar ein bisschen mehr erforschen und habe mich dann interessiert, eine medizinische Grundausbildung zu machen und bin dann zum medizinischen Masseur gekommen und habe mich eigentlich, weil mich Sport sehr begeistert, als Sportheilpraktiker weitergebildet. Aber was mich schon immer fasziniert hat, eben natürlich, ist auch das Mentaltraining, eben das Bewusstsein, das
Trainieren. Genau, mit dem, genau. Also, dass das irgendwo so wie in Einklang kommt, oder? Also, vor allem jetzt, wenn man an Spitzensport denkt und an Sportler, oder? Das haben ja die noch viel, dass sie das irgendwo brauchen, das mentale Training.
Ganz genau. Aber bei der medizinischen Grundausbildung ist es natürlich nicht geblieben, weil es mich natürlich noch weiter fasziniert hat. Und da bin ich eigentlich ins Energetische reingekommen. Das heisst, dass jetzt nichts mit Hand auflegen oder sonst irgendwelchen esoterischen Praktiken zu tun, sondern es geht eigentlich auch um unser Körperenergiesystem, wo wir eigentlich von der chinesische Medizin, eher vom östlichen her kennt. Ja. Und vor allem auch, ich habe gemerkt, ich hatte so versteckte Trauer in mir drin. Und nur schon das Bewusstsein überzukommen, dass solche Emotionen natürlich immer mitschwingen bei solchen Schicksalsschlägen, zum Teil über Jahre. Das hat mich dann auch bewegt, mich mehr mit der Energie eigentlich, mit meinem Energiebewusstsein zu beschäftigen und hat mich dann auch so auf die Emotional Freedom Technik geführt, wo wir können, ja, vor allem sehr gut die versteckte Trauer lösen und allgemein einfach die, ja, die Bewusstseinsfragen eigentlich.
Und wo stehst du denn jetzt? Also das ist ja einerseits, tust du das mit dir selber irgendwie machen, aber als jemand, der wahrscheinlich auch mit Kraft, mit Energie und so schafft, machst du das ja wahrscheinlich auch mit Menschen, die bei dir sind, nehme ich jetzt mal an.
Absolut.
Also therapeutisch.
Ursprünglich bin ich natürlich schon medizinisch ausgebildet,
ja, genau.
Als medizinischer Masseur und eigentlich als Manualkörpertherapeut, ja. Aber der Körper ist ein guter Einstieg, weil eben wir sind, jeder Mensch hat sein Bewusstsein in dem Sinn, dass er sich bewusst ist, wie er heisst und was er für Glaubenssätze hat oder was er für Wahrheiten hat. Mhm. Und gewisse Wahrheiten fühlen sich einfach besser und gewisse schlechter an.
Ja,
und mit dem mentalen Bewusstsein eigentlich können wir viel anbringen, aber nicht ganz, ich sage jetzt mal, nicht ganz die ganze Körperenergie aktivieren. Mhm. Und das ist für mich dann eigentlich wirklich das A und O gewesen, dass, ja, egal jetzt, ob man glaubt, ob es weitergeht nach dem Tod oder so, es kommt primär darauf an, ja, was man im Hier und Jetzt möchte bewegen.
Genau. Und das hast du ja jetzt, du genau. Hast das für dich gefunden, oder? Also ja. Es ist für dich der richtige Weg gewesen. Und ja, also auch ein spannender Weg, wo du gegangen bist. Bist denn du jetzt mit deiner Trauer, also hast du die irgendwo auch können verarbeiten durch das, was du jetzt machst? Weil du immer wieder gesagt hast, die versteckte Trauer, die ist
genau.
Ja immer wieder da.
Aber genau. Aber es ist wie immer wieder so ein bisschen hoch, sage jetzt mal unterschwellig, die Freude hat irgendwie, also die ausgelassene Freude hat irgendwie gefehlt. Und dass ich das wirklich können, nicht nur mental verarbeiten oder auch emotional, sondern das wirklich können legal anlassen. Es ist mein Heldenweg, wie man es so sagt, also meine Heldengeschichte.
Ja.
Jeder Mensch hat seine Heldengeschichte. Ja. Auf individuelle Art natürlich. Und die Art von eben Heldengeschichte verarbeiten, vor allem eben Schicksalsschläge verarbeiten, hat mir eben sehr viel geholfen, indem ich mir eben mein Bewusstsein können mehr trainieren.
Super, danke vielmals, Stefan.
Herzlichen Dank auch. Barbara.
Fürs Gespräch und weiterhin auf dem Weg alles Gute, was du hast, also dass du deine Heldengeschichte, und das meine ich jetzt überhaupt nicht zynisch oder irgendwie so, sondern deine Heldengeschichte kannst weiterschreiben.
Danke, gleichfalls.
Gute Nacht. Ciao,
gute
Stefan.
Nacht.
Tschüss.
Barbara,
ja, wer erzählt mir seine Geschichte? Und zwar seine Geschichte, die er oder sie irgendwie gemacht hat aufgrund von einer Erfahrung. Sei das jetzt, dass man wirklich einen ganz speziellen Mensch kennengelernt hat und der hat einem neue Wege aufzeigen. Oder, das interessiert mich auch noch, vielleicht gibt es das ja, dass jemand jetzt zuhört, der genau das gemacht hat, eine Pilgerreise. Weil auf einer Pilgerreise ist man ja meistens ganz alleine mit sich selber tagelang unterwegs und kann sich von vielem Ballast befreien und die Gedanken sind frei und der Kopf kommt man frei über und vielleicht bricht man ja dann sowieso auf zu ganz neuen Ufer. Wer so eine Geschichte hat, erzählt sie mir doch. 0800 00 22 20. Und am Telefon ist jetzt der Lukas, das ist Barbara.
Hi Barbara.
Sali Lukas.
Hi.
Also.
Bilderreise habe ich zwar gerade nicht zum Erzählen.
Das kommt noch während dieser Sendung. Es geht ja noch bis am 1.
Ja,
auch für dich die Frage, was hat dein Bewusstsein verändert?
Das hat mit dem Suizid von meinem Bruder zu tun. Der hat sich vor 5 Jahren hat er sich das Leben genommen.
Ja.
Weil, wenn ich die Leute frage, warum er sich das Leben genommen hat, dann sage ich, er ist an einem brachlichen Herz gestorben.
Mhm.
Es hat also mit der Liebe zu tun, mit der Liebe, die er nicht bekommen hat. wo man sich richtig drin verbessert hat. Ja, also ich
mache sehr lieb. Wie alt war er denn dort? Also
er war dann 29.
29, keine Liebe bekommen, sagst du da.
Und also jetzt, keine Liebe, ja, es ist... Ja,
also nicht in der Kindheit, sondern wärst du auch betroffen, oder?
Nein. Also,
sondern später.
Wenn wir eine Kindheit würde, voneinander, wir sind in einer sehr herzlichen, lieben Familie aufgewachsen. Wir haben immer über alle Probleme geredet miteinander.
Ja.
Es war also nie ein Tabuthema, aber gar kein Thema war tabu bei uns daheim. Es war wirklich so, er hat sich in eine Frau verliebt, die einerseits Gefühl für ihn hatte, aber auch für eine andere, die sie eigentlich schon lange begehrt hat. Entschuldigung.
Mach nicht.
Und schlussendlich hat sie sich einfach für einen anderen entschieden. Und sie haben aber gleichzeitig schon Luftschlösser bauen zusammen, wie das die Zukunft gestalten, so richtig, es war schon fast herzig.
Ja.
Das
hat er dann quasi wie nicht verkraftet. Bist du denn jetzt der ältere oder der jüngere Bruder?
Ich bin der jüngere.
Der jüngere, was für eine Beziehung hast du zu ihm gehabt?
Er war mein grosser Bruder. Er hat, als ich 13 war, hat er mich zum ersten Mal an ein Rockkonzert mitgenommen. ACDC sind wir schauen. Er hat mir alles gezeigt. Von der Musik her, wie man sonst Sachen macht, mit Kollegen umgeht, das ganze familiäre Ding. Er war mein Grossbruder. Wir sind drei Kinder und ich bin der Jüngste. Und ja, eben, wir schauen zum grossen Bruder auf.
Das, ja, klar.
Das ist dann auch weitergegangen in der Militärzeit, wo er dann in Dienst gegangen ist und mich auch ein bisschen gefeckt hat und gesagt hat, komm, jetzt musst du auch etwas rechts machen. Man hat einfach zu einem aufgeschaut. Mhm.
Du sagst, es ist vor 5 Jahren passiert. Da bist du... 25, ja, er war ja 29. Genau, 25 war.
Also im 25. Leben.
Ja, genau, du bist 25. Und was hat das jetzt... Was hat das ausgelöst, der Tod?
Ja, einerseits... Zu meiner Person selber, ich habe früher... Ich war nicht ein sehr geduldiger Mensch. Überhaupt nicht. Also, es ist ziemlich schnell passiert, dass ich mal Geduld verloren habe, das Zeug hergeschmissen habe am Arbeiten. Dann habe ich schnell 2-3 Mal fluchen müssen. Ja, so solche Sachen, wo im Nachhinein, nach seinem Tod, wo ich mir einfach die Überlegung gemacht habe, was bringt es, die Aufträge? Das Leben ist viel zu kurz.
Das ist dann also, passiert, ja, genau.
Ich habe eigentlich eine unheimliche Geduld bekommen. Das. Also das ist schon fast, die Geduld ist eigentlich so gesagt, ein Geschenk gewesen, das ich bekommen habe.
Ja.
Andererseits, durch den Hintergrund, wie er sich das Leben genommen hat, also das ist meine Interpretation daraus, er hat nie gesagt, wegen dem und dem so, aber ich tue das so daraus interpretieren, hat es auch auf eine Art einen Knopf gegeben in mir, drin, was Beziehungen mit meinen Partnerinnen zu tun hat. Also ich hatte Partnerinnen, ich habe nicht Mühe mit Gefühl, mit Offenbaren, das nicht. Aber wenn es irgendwie so um einen gewissen Punkt geht, sagen wir zusammenziehen, das ist ein Schnitt im Leben, wo doch mehr offenbart wird, wo man sich immer einem Menschen noch mehr öffnet. Und seine Schwächen und Stärken zeigen natürlich. Wo dann mir einfach wie einen Knopf macht, wo
du vorher gar nicht gekannt hast in dem Ding, also bevor dein Bruder aus der Welt gegangen ist.
Weil einfach der Gedanke, wenn du dich so öffnest und dich so verletzlich zeigst, könnte es eben so weit kommen, dass du da bist, so verletzt bist.
Könntest du dann?
Das habe ich nicht erleben.
Und könntest, also nicht wollen erleben, aber es wird dem ja gleich nicht erspart, glaube ich, durchs ganze Leben durch, dass man enttäuscht wird in der Liebe. Wie gehst du jetzt, da damit um? Also du gehst dann nur so, du gehst nur so weit, wie es für dich geht und alles andere tust du dann irgendwie wie so auf die Seite schieben. Also willst du gar nicht, du willst dann gar nicht mehr, du willst dich nicht offen zeigen oder dein Herz öffnen?
Mal wollen eigentlich schon, aber es gibt wie eine Blockade. Ich kann es irgendwie fast nicht. Das ist, ja. Aber wie der Hals zuschnüren und da kommst du in Panik rein. Ja. Ich habe das in den letzten zwei Beziehungen habe ich das sehr stark gehabt. Und jetzt habe ich eine Beziehung, die auch schon 2,5 Jahre ist, wo ich das weniger habe, wo ich das viel mehr kann verarbeiten
konnte. Wie hast du das können verarbeiten?
Das ist eigentlich ich kann das so jetzt nicht sagen, das ist ein Unbewusstsein, im Unterbewusstsein ist
einfach auch
ganz, ganz viel abgegangen. Das fängt damit, ich habe Dezember und Januar. Im Dezember hat der Geburtstag und im Januar ist der Todestag. Und in diesen zwei Monaten, das ist für mich die letzten vier Jahre der absolute Horror gewesen. Da bin ich jede zweite Nacht bin ich schweißbadend aufgewacht, ich konnte kaum schlafen, Albträume und alles. Ja. Und das hat jetzt im letzten Jahr vor allem hat das ganz fest abgegeben, wo ich selber eigentlich gar nicht so realisiert habe, dass mein Unterbewusstsein so fest daran gearbeitet hat und verarbeitet hat, bis mich meine Freundin auf das angesprochen hat und gesagt hat, magst du dich erinnern, wenn du das letzte Mal aufgewacht bist in der Nacht und Albträume gehabt hast?
Mhm.
Und ich habe mich nicht mehr erinnern daran.
Hast du denn das in Form von Gesprächstherapie gemacht oder mit dir ganz selber?
Ja, also professionelle Therapie nicht. Nein, ich kann eigentlich ziemlich offen über das reden. Und das ist eigentlich meine Therapie. So, ja. Dass ich mit Freunden, mit Freundinnen oder mit der Familie können wir eigentlich ziemlich offen über das Thema reden.
Mhm.
Und ich scheuche das Gespräch nicht, wenn mich jemand darauf anspricht.
Jetzt, wenn du mal würdest über die Grenzen ausgehen, also wenn der Knopf irgendwie trotz dem Knopf würdest weitergehen, gibt es dann bei dir eine Art Angst, dass du dir auch etwas würdest antun? Kommt das auch noch drin? Also
nein,
überhaupt nicht.
Nein, das denke ich nicht. Das denke ich nicht.
Ja.
Ich habe jetzt auch einen 8-jährigen Sohn und allein schon nur das.
Genau.
Ich werde es niemandem antun. Ich habe es ja selber erfahren, oder meine Familie, wir alle haben erfahren, wie viel
was
Leid
es
einbringt,
wenn
so etwas passiert. Und
eben, es ist ja noch etwas anderes, weder wahrscheinlich einfach ein natürlicher Tod, sondern wenn man sich wirklich ganz bewusst sich selber das Leben nimmt. Oder? Also was, vielleicht können wir noch mal schnell zurückgehen, was für ein Leid ist über die Familie gekommen, über dich selber? Es ist ja ein Gewaltakt, oder?
Ja, einfach die Ungewissheit. Also, mir wäre es am liebsten gewesen, wenn es geheißen hätte, der Bruder ist gestorben wegen einem Autounfall.
Ja.
Da hat es einen Grund gehabt.
Ja.
Da hat es gewusst, er ist gestorben wegen einem Unfall.
Ja.
Und jetzt so ist eigentlich, es hat schon eine Art Abschiedsbriefe gegeben, aber nicht explizit, wieso mache ich das jetzt? Dort ist einfach drinnen gestanden, das Leben hat mir reich beschenkt, aber jeder Lebensfaden hat reich einmal und wir sehen uns alle wieder. Also, es hat nichts Hand und Füße gehabt.
Und du selber, also du hättest nie gedacht, also auch im Nachhinein nicht, dass dein Bruder, dein grosser Bruder, zu dem, wo du raufgeschaut hast, sich mal so etwas antut?
Nein. Ja, an diesem Tag habe ich das Telefon bekommen von meiner Schwester. Und so hat sie noch nie getönt am Telefon. Da hat sie gesagt, ich soll sofort heimkommen. Mit dem Bruder ist etwas nicht gut. Und dann bin ich zu den Eltern heimgegangen und da waren wir lange im Ungewissen. Weil wir die Ambulanz ist, dort, wo er gewohnt hat, ist die Ambulanz zugefahren. Auch jemand, der dort in diesem Haus wohnt, hat meine Mutter am Telefon gehabt und er hat mir Bescheid geben und konnte sagen, was los ist. Das war dort ein Geläute von Polizei und Ambulanz hin und her. Und da hat meine Mutter 3-4 Stunden am Telefon und hat einfach nichts können sagen. Mhm. Und oftmals ist eben rausgekommen, also ist dann auch die Polizei zu uns gekommen. Dann haben die gesagt, ja, das sei ein Suizid gewesen. Ja, sind wir echt aus allen Wolken gekommen.
Da bricht ganz vieles ja dann auch zusammen, oder?
Genau. Ja, er hat eine super Ausbildung gehabt und alles und hat einen Job gehabt und gute Aussichten auch für die Zukunft.
Mhm.
Ja, also eigentlich nichts, wo darauf würde herdeuten, dass man so etwas machen könnte.
Jetzt möchte ich noch mal schnell, um auf den Schluss noch kommen, von dem, was du erzählt hast, wieder nach vorne gehen und sagen, eben, dort hat deine Freundin gesagt, hey, ist dir aufgefallen, dass du in der letzten Zeit eben keine Albträume mehr hast, nicht mehr aufwachen, du hast Schweissbadet. Hast du das Gefühl, eben, dass das einfach auch mit der Zeit, mit der Trauer, mit dem Verarbeiten immer mehr abnimmt? Dass der Knopf sich dann auch bei dir irgendwann auflöst?
Ja, das denke ich schon. Das denke ich schon so. Ja, Zeit heilt alle Wunden. Das ist schon so. Aber Präsenz wird natürlich immer sein.
Klar, allein durch das eben, durch Bilder, die es von ihm gibt, allein durch das, dass es einen Todestag gibt, dass es einen Geburtstag gibt, dass er fehlt zu Hause, dass der Stuhl nicht mehr besetzt ist, also all das ist natürlich immer
präsent. Ja, oder Radio hören, wo pro Tag 3-4 Mal ICD
kommt. Ja, genau. Solche Erinnerungen.
Ja.
Danke vielmals, jetzt muss ich ganz schnell mal, Lukas. Ja. Danke vielmals, Lukas, dass du das angerufen hast und dass wir miteinander können reden und eine gute Nacht und alles Gute.
Merci gleichfalls.
Tschüss. Ciao, Lukas. Tschüss. Anna Rös, da ist Barbara.
Ja, sali Barbara.
Anna Rös, was war es denn bei dir gewesen?
Es ist so. Mein Mann hat vom Tod depromale Demenz.
Depromali, was ist das?
Das ist einfach die vordere, also, ich weiß nicht ganz genau, vielleicht. Die vordere Stirnhälfte ist einfach alles kaputt.
Okay, und das, das ist eine Demenz oder ist das Alzheimer?
Das ist eine Demenz. Das ist untersucht worden, oder?
Ja.
Ich habe lange gemerkt, dass einfach etwas nicht mehr stimmt mit ihm und so.
Ja.
Und dann am 17. Februar ist er... Er wird jähzornig, oder? Ist jähzornig geworden. Und hat mir gedroht, und er tut mich auf die Engelbank, und ich will es dir auch nehmen. Er will es auch nehmen. Und dann war ich im Bett, und dann bin ich aufgestanden. Er hat die Polizei wegen mir, und dann hat es mich verjagt. Und dann bin ich aufgestanden und gesagt, so, jetzt habe ich die Polizei, jetzt muss die Polizei kommen.
Ja.
Dann ist die gekommen, oder? Und dann der Herr Gerber hat gesagt, Frau Pfister, das ist nicht für uns. Ihr habt ein medizinisches Problem. Könnt ihr am anderen Ort schlafen? Dann sagen ja, wir haben noch Mansard, oder? Aus Hüngli habe ich. Und dann hat er gesagt, also, dann geht er durch. Und dann habe ich gesagt, das mache ich nicht. Dann bleibe ich bis morgen um 7 Uhr auf. Nachher hat sie Kontakt vom Burdlöfer Spital, oder? Und nachher hat es geheissen, halt, jetzt habe ich auch Angst um die Frau Pfister. Wir nehmen euch mit, oder? Die ein paar Sachen einpacken. Und nachher haben sie ihn mitgenommen. Jetzt geht ihr noch ein bisschen schlafen mit dem Hüngli. Er hat tatsächlich 3 Stunden geschlafen. Und nachher ist er wieder ausgerastet im Spital. Eins Garacho hatte, scheint, sie bin später einmal im Spital einen Besuch machen. Sie sagte, ja, das war ja furchtbar. Sie sind auf Münzigen da, oder? Und nachher ist er,
also Psychiatrie.
Muss ich nachschauen.
Ja.
17. Februar, morgens 4 Uhr nach Münzigen. Ja, sie haben wieder auf Münzigen da. Er ist ausgerastet im Spital. Nachher ist er zweieinhalb Tage, 15. März, Peter von Münzigen nach Schloss Matt, 2,5 Tage.
Du hast ein ganzes Protokoll jetzt von dir, was, wo, wie, gell?
Ja,
also, wo
ja,
an das gekommen ist. Aber ich will wie ein bisschen abkürzen jetzt oder weitergehen.
Ja, also, klar.
Dass, du hast gesagt, eben eine Demenz und so. Und was hat denn das jetzt mit der Veränderung von deinem Bewusstsein zu tun?
Es ist so, oder? Er hat... Er ist immer toll. Ich war vor 14 Tagen bei ihm. Nachher, es ist gleich komisch. Ich weiß nicht, ob er mich kennt und so. Nachher hat er gesagt, er verflucht. Ich will fast nicht sagen.
Also wir tun es auslassen. Also er hat dir einfach Schlütterli gesagt.
Ja, nachher bin ich raus. Oder? Genau. Dann habe ich gesagt, das kann ja einfach nicht sein. Oder? Und ich bin jetzt einfach dran, mein Leben ein bisschen zu umgestalten. Er kommt ja nicht mehr heim, oder? Und mir haben Leute gesagt, du musst jetzt für dich schauen. Du musst jetzt einfach dein Leben in deinen Hang nehmen.
Wie alt bist denn du jetzt?
Jetzt bin ich 68.
Und ist das erste Mal? Du, und ist das das erste Mal, wo du dein Leben in die eigenen Hände nimmst?
Ja, eigentlich schon, ja.
Okay, mit 68.
Ja, ich bin 49 Jahre geheiratet, also ich bin gerne noch geheiratet.
Ja, ja, klar. Aber eben, ich meine, also einerseits, das ist wirklich eine, also eine Demenz, das ist eine schwere Demenz, die der Mann hat. Und das tut eben das Bewusstsein von ihm ja auch total verändern. Ja, und einfach auch, der verändert sich und so. Und das weiss man ja.
Verändert sich, oder? Und ich frage gerne, es kann mir niemand sagen, wie lange das geht, oder?
Ja, er ist
die Bettlägerung, er kann nicht mehr reden, er kann... Meistens tut er die Augen nicht mehr auf. Mhm. Dann müsste er im Zessen einstehen. Er kann nicht mehr in den Rollstuhl. Jetzt ist er schon etwa 2 Monate ist er bettlägerig.
Was heisst denn das jetzt für dich, dass dein Mann nicht mehr bei dir ist?
Der, ich komme ganz gut geschlagen.
Ja.
Eigentlich.
Ja.
Ich bin selber verwunderlich.
Nach 49
ja,
Jahren, genau.
Ich muss also, und, gar reissen, oder?
Genau, und wie sieht denn das Leben jetzt aus von dir, wenn du
es sagst? Ist so, ich habe mir jetzt einfach, ich bin einfach dran, für mich zu schauen, mhm, und einfach, wenn es mir gelingt, ein neues Leben aufzubauen.
Und was, wie sieht das aus?
Eventuell eine neue Freundschaft.
Und nun geht es, also schon alles geplant. Du hast schon gesagt, wie sieht denn das Leben aus? Also das, wie.
Ja, also es wäre einfach einer schon gut, wisst ihr, wenn ihr gerne so abgemacht seid worden und plötzlich einer sagt, ja, du...
Das lassen wir jetzt aus, genau.
Und Geschichte, oder? Ja. Dass man wieder einer jemand ist, oder?
Aha. Also du nimmst jetzt aufgrund von dem, das war der Auslöser gewesen, dein Leben in die Hand. Und dazu wünsche ich dir einfach alles Glück von dieser Welt.
Ja, merci,
dass es geht, oder?
Ja.
Schlechtes Gewissen hast du keins?
Gar nicht.
Mhm.
Und weißt, das geht schon so lange. Ich bin nie mehr gewesen. Er hat mich gerne gegeben, oder? Ich hatte auch Schlemperlinge und mir hat heute eine gesagt, das geht doch einfach nicht. Eines ist einfach fertig.
Mhm.
Und ich bin jetzt einfach dran, mein Leben zu gestalten, oder?
Mhm. Das finde ich gut.
Vielleicht gelingt es mir auch.
Ja, viel, das finde ich gut, dass du das Leben in die Hände nimmst. Jetzt mit
ja.
68 und noch irgendetwas daraus machst. Hast du
ja
gesagt,
ich lebe gegenwärtig wie ein 80-Jähriger, oder? Häng du heim.
Also gut, so tönst du ja nicht, wie du jetzt redest. Also nicht wie 80.
Ja, aber wirklich, ich bin nur noch daheim.
Ja, also dann gehst du jetzt in Ausgang, neuerdings. Du, ich danke dir vielmals.
Ja, ich danke auch vielmals, dass ich wieder durchkomme.
Und wünsche dir eine gute Nacht und
ja,
viel Erfolg
merci
bei diesem neuen Leben.
Danke, Barbara.
Ciao, Anne-Rös. Tschüss. Tschüss. Jetzt noch Cécile. Das ist Barbara. Sorry, Cécile.
Ja, sorry, Barbara, das ist Cécile.
Cécile. Was hat dein Bewusstsein verändert?
Und zwar vor vielen Jahren, im 2000, als ich vom Arbeiten bin, dass mich ein Autofahrer angefahren hat. Und das ist mir dann gar nicht mehr gut gegangen. Ich konnte mich dann also ein Jahr nicht arbeiten können. Und wo ich endlich wieder arbeiten konnte, und zwar halbtags.
Mhm.
3 Wochen oder 4 Wochen darauf aber ist mir ein Lastwagen ungebremst hinten rein ins Auto.
Also das war ein zweiter Unfall?
Ja, das war ein zweiter. Und ja, das hat mich dann ganz zur Bahn ausgeworfen. Ich war lange im Spital, ich hatte sämtliche Rückenoperationen und alles. Und einfach, ja.
Also,
ich habe in dieser Zeit aber auch gemerkt, ich bin vorher immer für alle gesprungen und gemacht.
Mhm.
Und habe da müssen merken.
Das kann ich jetzt nicht mehr.
Ja, und weil meine Freunde sind.
Weil die einen nicht mehr gekommen sind und
ja,
die anderen sind noch da gewesen.
Genau. Die guten Freunde. Und ja, das Erlebnis habe ich jetzt vor kurzem auch wieder gemacht. Also ich habe dann müssen aufhören zu arbeiten, habe genagt wie verrückt 2 Jahre lang, bis ich das habe ich in Pension.
Mhm.
Und habe noch immer in der Pflege gearbeitet. Ich musste dann müssen aufgeben. Und dann habe ich, als ich wieder ein bisschen können, bin ins Tierheim,
mhm,
als Katzenmutter.
Jetzt gehen wir noch mal schnell ein bisschen zurück. Wie war denn das Leben vor diesen 2?
Ich habe normal gearbeitet. Ich habe wohl 2 Kinder aufgezogen, als alleinerziehend. Aber ich habe immer gearbeitet.
Mhm. Und wie streng ist denn das?
Ja, das ist schon streng gewesen, aber der Beruf hat mir rüde gefallen.
Ja, ja, das ist auch wichtig. Aber ich frage mich immer, wie man das eigentlich schafft, eben 100%
wahrscheinlich. Nein, ich habe 80 geschafft.
80, aber das ist immer noch viel,
ja,
und zwei Kinder.
Ich habe müssen, weil der Mann ist ein Ausland dabei.
Ja.
Und ich habe es geschafft, ich bin immer stolz gewesen. Ich bin auch heute stolz, dass die Töchter, es hat nie eine geraucht, nichts, einfach wirklich... Ich war stolz.
Und das Leben so von dir, was war so das Lebensgefühl?
Ja, das war wichtig war dann immer, dass ich in der Freizeit einfach wirklich etwas machen kann. Ich bin in Bergen oder bin mit den Mädchen einfach. Ich habe Freizeit insofern genossen.
Mhm. Und dann ist der
Buch... Ich habe etwas für Finograzi.
Ja.
Ich habe einen Buff gehabt, aber einfach, wenn es einmal ein Tag war, schon mal schauen müssen, was kommt.
Mhm. Und dann ist der Bruch gekommen.
Und dann ist der Bruch
gekommen. Unfall.
Und ja, und nach dem zweiten hat es einfach geheißen, es ist fertig. Sie können nicht mehr arbeiten, nachdem ich x-mal operiert worden bin. Es ist dann darauf aber nochmal, ist mir nochmal jemand in die Zeit rein.
Du ziehst also richtig
Geld also an. Ja, und alle unverschuldet, oder?
Ja.
Ja, ich habe dann, als ich wieder konnte, die Mädchen haben auch dann ihre Lehre gemacht und sind ausgezogen. Ich habe gefunden, ich möchte etwas Sinnvolles machen und nicht mehr für die Leute, deutsch gesagt, rumsäckeln.
Mhm. Und hast dich der Katze gewidmet?
Und bin dann ins Tierheim und dann hat mir gesagt, ich suche eine Katzenmutter und da bin ich voll aufgegangen. Ich muss sagen, der Job ist mir fast strenger als vorher. Ich bin fast jeden Tag ausgehockt. Ich habe x Katzen, so wie zähmt wilde. Manchmal 3, 4, 5 Wochen lang jeden Tag, dass man sie können handeln.
Also das heisst, Katzenmutter, die ist in einem Tierheim?
Ja, ich bin im Tierheim
und habe dort einfach Katzen geschaut. Genau.
Ja, das sind manchmal 30, 40, das Maximum sind etwa 60, 70.
Ist es denn für dich einfacher, mit Katzen umzugehen, die doch auch ein eigenes Wesen haben und so?
Ja, das
und auch nicht. Und auch nicht so einfach manchmal sind als mit Menschen?
Ja, inzwischen ja. Vorher ist mir das eigentlich nicht so bewusst gewesen, aber inzwischen ja. Ich habe dann auch mit Hunden gelaufen und sozusagen manchmal sogar Tierheim gearbeitet am Wochenende, damit sie genug Leute haben und so. Mhm. Und die herum, muss ich ehrlich sagen, ist mir fast wöhler gewesen. Und auch in dieser Zeit, als mir nicht gut gegangen ist, haben mir meine Katze wahnsinnig viel gegeben.
Ja. Und das ist die Veränderung aufgrund von dem, was dir passiert ist.
Ja, und dann eben der dritte Unfall. Ja. Und dann habe ich einfach, muss ich sagen, ist das Neue gekommen, dass ich dann einfach gemerkt habe, jetzt muss ich dankbar sein, wenn ich am Morgen aufstehen kann und ein bisschen etwas machen kann.
Ja. Verstehe ich.
Und bin wohl noch immer bei der Katze gsi, also das Tierheim. Eigentlich am Schluss bin ich Tierheimmutter gsi.
Nicht nur eine Katze, sondern
nein,
Tierheimmutter.
Ich habe dort alles gemacht und bin denen am Samstag kochen und.
Also dein Leben hat total eine andere Wende genommen.
Und, ja, genau.
Genau. Und
dann habe ich...
Ich würde jetzt sagen, dass wir da wie so ein bisschen aufhören miteinander jetzt.
Ja.
Weil jetzt, weil wir jetzt die Geschichte ja...
Warte schnell,
Cecil. Wir hören jetzt da mal auf und ich danke dir, dass du angerufen hast.
Nein, ich bin jetzt wirklich. Aber ich sehe es auch anders. Mit dieser Tiertafel Schweiz, wo ich Futter abgebe und glücklich bin, dass der Tier gut geht.
Wunderbar. Danke dir vielmals, Cecil. Eine gute Nacht. Tschüss. Ciao. Dann haben wir noch den Patrick. Das ist Barbara. Patrick.
Jawohl. Hoi Barbara.
Nicht mehr viel Zeit haben wir.
Genau, ja.
Genau. Also was war es denn bei dir, die die Bewusstseinsveränderung gebracht hat?
Bei mir war es einerseits von meinem Vater, wo ich eigentlich sehr schlechte Beziehung hatte, schon seit klein auf. Und er ist im Jänner 2016 gestorben. Und dann geht es noch um meinen Ex-Freund, wo wir 11 Jahre zusammen sind. Ich habe ihn mit 20 kennengelernt und er hat mich eigentlich geformt, wenn er mich wählen hat.
Genau, die Geschichte, Patrick, die hast du schon mal erzählt, gell?
Die habe ich schon
mal erzählt. Ja, genau. Komm, ich bleibe jetzt bei deinem Vater, was denn da irgendwie sich verändert hat.
Also bei dir? Es ist so, er hat mich eigentlich früher immer runtergemacht und gesagt, ich sei nichts wert und ich könne nichts und so, ja. aus mir werde ich nichts. Und wo ich dann, also ich bin jahrelang wirklich böse gewesen und hässig gewesen auf ihn und einen, er hat mich nicht verstanden und ich habe ihn nicht verstanden. Wir haben nicht können kommunizieren miteinander. Wir haben ein sehr schlechtes Verhältnis gehabt miteinander.
Und was ist denn passiert, dass das sich verändert hat?
Durch das, dass ich die Trennung hatte von meinem Ex-Freund und das ist jetzt auch schon 11 Jahre her. Und dann hatte ich Zeit, zu mir selbst zu finden. Also ich war ziemlich lange in einer psychiatrischen Klinik und habe gebrüllt und gemacht und da und habe Medikamente bekommen und so weiter. Und in der Zwischenzeit ist es so, ich wohne wieder allein in einer Wohnung und ich freue mich, ich habe mein Leben wieder. Und es ist so, dass ich meinem Vater verzeiht habe.
Okay. Und hast du ihm das auch können sagen?
Nein, leider nicht.
Ist er gestorben, hat, oder was?
Er ist gestorben, ja.
Ah, bevor du ihm das hast können sagen?
Genau, ja. Das hat nicht mehr können klappen, leider nicht.
Was hättest du denn ihm gesagt, wenn er jetzt noch da gewesen wäre? Hast du dir das mal überlegt?
Ich hätte ihm gerne gesagt, wie sie mir innen ist und wie sie mir vorgeht.
Ja.
Und wie er reagiert oder so. Und ich hätte ihm auch gerne gesagt, ich verzeihe dir das alles, was du mir damals an den Kopf geworfen hast. Und jetzt schau doch mal an, was ich in der Zwischenzeit auf die Beine gebracht habe. Also ich bin selber stolz auf mich und ich kann heute auch damit umgehen. Und ich bin auf niemand mehr böse, weder auf meinen Ex-Vater, auf meinen Vater oder also auf meinen Ex-Freund, sondern ich habe mein Leben wieder im Griff.
Wunderbar.
Und ich weiss, was ich will.
Genau, jetzt sind wir am Schluss von der Sendung. Du hast es eigentlich gerade auf den Punkt gebracht, Patrick. Danke vielmals, dass du angerufen hast. Und
bitte.
Ich wünsche dir auch gute Nacht.
Ja, danke gleichfalls.
Ciao, tschüss.
Ciao, Barbara. Ciao.
Tschüss. Wir sehen uns in einer Woche wieder. Das Thema ist dann der Fremde oder die Fremde. Bei wem sind ihr mal... Bei wem Fremden meine ich? Bei welchem Fremden sind ihr ins Auto gestiegen und es ist vielleicht etwas passiert? Oder welche fremde Person war mal da und hat euch geholfen und hat die Adresse nicht hinterlassen? Ihr könnt euch nie bedanken. So Geschichten interessieren mich. Schreibt an nachtwach@srf.ch. Jetzt eine gute Woche. Zuerst natürlich schlafen gut. Macht's gut. Tschüss zusammen.
Sendung von SRF 3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.